Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Susanne Fritz. Guten Morgen. Unsere Themen heute in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Eine ganz besondere Zeit, was eine junge Deutsche und ein junger Afrikaner in ihrem freiwilligen sozialen Jahr erlebt haben. Ein Erfahrungsbericht aus der Zeit vor der Corona-Pandemie. Der Vatikan soll die Zusammenarbeit mit China beenden. Das fordern die katholischen Untergrundkirchen in China und kritisieren ein Abkommen des Papstes mit der kommunistischen Regierung. Der Vatikan will das Abkommen jetzt verlängern. Und Dorn im Auge der Obrigkeit. Die Täuferbewegung feiert in 5 Jahren ihr 500-jähriges Bestehen. Am vergangenen Wochenende trafen sich Anhänger in Hamburg, um an ihren Ursprung zu erinnern und den Endspurt bis zum Jubiläum einzuläuten. Und damit herzlich willkommen. In normalen Zeiten wollen viele junge Erwachsene ein freiwilliges soziales Jahr machen. Allerdings ist das im Moment wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. In anderen Jahren aber verspricht es Einblicke in fremde Kulturen im Ausland und die Möglichkeit, Erfahrungen zum Beispiel mit sozialen Berufen zu sammeln. Die Idee dazu ist ursprünglich in der evangelischen und katholischen Kirche entstanden. 1964 hat die Bundesregierung das freiwillige soziale Jahr dann gesetzlich verankert. Es wird von Religionsgemeinschaften, Wohlfahrtsverbänden, Gemeinden, Ländern und vom Bund angeboten. Was kaum bekannt ist, auch junge Erwachsene aus dem Ausland können in Deutschland ein freiwilliges soziales Jahr machen. Nach der Pandemie wird das wohl auch wieder möglich sein. Angelika Schmidt-Bisalski hat 2 ehemalige FSJler getroffen, die von ihren Erfahrungen berichten.
Bei mir war es so, dass mein Bruder schon FSJ gemacht hat und viele Verwandte und Bekannte in meiner Umgebung. Und als ich dann in der 11. Klasse war, habe ich mir langsam überlegt, ja, was will ich nach meinem Abitur machen? Und dann lag es für mich nahe, dass ich das eben auch machen könnte, ein FSJ im Ausland. Und ich fand einfach Afrika total interessant, weil es einfach was total anderes ist. Und die Organisation hat mir dann 3 Länder vorgeschlagen, darunter war Togo. Und in Togo hat mir mein Projekt eben am besten gefallen.
Das Projekt, von dem Ronja erzählt, ist der Vorschulunterricht an einer Grundschule in Togos Hauptstadt Lomé, gemeinsam mit einer dort angestellten Lehrerin. Es wird gebastelt und gemalt, aber auch das Alphabet und Disziplin gelernt. Eine Schwierigkeit für Ronja ist zunächst die Sprache. In Togo wird offiziell Französisch gesprochen. Das muss Ronja erst noch lernen. Ganz anders sind die Voraussetzungen von Erik aus Uganda, der ein freiwilliges soziales Jahr, kurz FSJ, in einer Werkstatt der Johannesdiakonie in der Nähe von Heidelberg macht. Er ist 21 Jahre alt und mit 11 jüngeren Geschwistern in einem kleinen Dorf in Uganda aufgewachsen. In einer Schule der Missionsgesellschaft Vision for Africa, wo Erik in die Berufsschule ging, lernte er Madeleine aus Heidelberg kennen, die dort ihr FSJ machte. Auch nach ihrer Rückkehr nach Deutschland behält er Kontakt zu ihr und wird 2019 nach Deutschland eingeladen.
Ich war dort für 2 Monate und in dieser Zeit konnte ich auch die Johannesdiakonie kennenlernen. Sie haben mir diese Organisation gezeigt und sie haben mir gefragt, ob das mich interessiert. Ja, ich wusste nicht, was ich weitermachen möchte. Und dann, ja, sie haben mir gesagt, ja, du kannst bewerben für ein FSJ für 1 Jahr und dann, ja, du kannst dann weiter sehen, was du machen möchtest.
Ronja und Erik sind 2 von jährlich über 1000 FSJlern, die vom Diakonischen Werk Baden betreut werden. Davon 45 sogenannte Incomer, junge Menschen wie Erik, die aus der ganzen Welt für ein FSJ nach Deutschland kommen. Eine der rund 50 FSJ-Betreuerinnen ist die Bildungsreferentin Melanie Kreuzer.
Als kirchlicher Träger wollen wir gerne die sozialen Berufe stärken. Wir wollen jungen Menschen die Möglichkeit geben, ihren Horizont zu erweitern, da auch einfach ja, Barrieren abzubauen und ein bisschen Fremdheit zu nehmen. Also junge Menschen sollen die Möglichkeit bekommen, ein Bildungsjahr zu leisten, einen sozialen Beruf wirklich hautnah kennenzulernen und dann zu entscheiden, ist das was für mich? Möchte ich in diese Richtung vielleicht gehen? Aber auch sich persönlich weiterzubilden, sich zu orientieren. Also das sind die großen Schlagwörter. Horizonterweiterung trifft es eigentlich für alle Beteiligten ganz gut.
Für Ronja und Erik ist das alles gut gelungen. Sie haben sich in Mosbach zum Erfahrungsaustausch getroffen. Madeleines Vater hatte sich für den jungen Afrikaner eingesetzt und ihm geholfen, die Bewilligung und Finanzierung für ein FSJ zu bekommen. Seit Anfang des Jahres arbeitet er in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung in der Johannesdiakonie in Mosbach.
Was machst du gerade hier bei der Arbeit?
Ich arbeite mit behinderten Leuten. Und wir machen verschiedene Sachen von verschiedenen Firmen zusammen. Ich kontrolliere, ob alles gut läuft mit denen.
Willst du das auch später im Beruf noch machen?
Genau, das würde ich machen gerne. Es ist mein erstes Mal, mit Leuten mit Behinderung zu arbeiten. Das finde ich total cool. Es ist anders jeden Tag.
Was ich in Togo zum Beispiel auch erlebt habe, dass sich viele Familien für ihre behinderten Kinder geschämt hatten und dass sie dann zu Hause versteckt wurden oder einfach nicht offen damit umgegangen wurde. Ist es in Uganda auch so?
Ja, ich denke, es ist auch gleich so.
Nun will Erik auch wissen, wie Ronja ihr FSJ in Togo erlebt hat, welche Erwartungen sie an das fremde Land hatte.
Speziell hatte ich jetzt nicht so viel Wissen drüber. Also ich kannte einen Bekannten, der aus Togo kam, aber sonst war mir Togo noch ziemlich fremd. Aber ich habe mich ziemlich stark für die Thematik interessiert, so ja, Entwicklungsländer und Industrieländer, die Unterschiede. Und gerade Afrika hört man ja sehr viel drüber. Und da habe ich mir immer gedacht, das klingt so unnahbar, da will ich unbedingt mal hin und mir selbst ein Bild davon machen, wie es wirklich ist, also ob jetzt es viel Kinderarbeit gibt in Togo oder Afrika oder ja, weiß ich nicht, wie die Leute dort leben. Da wollte ich einfach nochmal gucken, wie das in Wirklichkeit ist.
Weder Ronja noch Erik wurden mit ihren Erfahrungen allein gelassen. Pädagogische Begleitung gehört untrennbar zum FSJ dazu. Melanie Kreuzer erklärt:
Das ist immer ein Dreieck zwischen uns als Träger, zwischen dem Freiwilligen und zwischen der Einsatzstelle. Die Einsatzstelle ist sozusagen für die alltägliche Arbeit zuständig und wir als Träger machen die Bildungsangebote dazu. Zu jedem FSJ, das ja offiziell auch als Bildungsjahr gefördert wird, gibt es 5 Seminarwochen. Das sind 5x5 Tage, wo Sie mit uns in ein Seminarhaus fahren. Dort gibt es immer eine Praxisreflexion. Wie läuft es auf der Arbeit? Gibt es Probleme? Es gibt immer selbstgewünschte Themen, wo wir Referenten holen, wo wir selbst da arbeiten, wo wir in Einrichtungen gehen und dort vor Ort gucken, wie wird das gemacht. Und es gibt auch immer die Möglichkeit, Beratungsgespräche mit uns zu machen. Wir begleiten als Träger die Freiwilligen und vermitteln zwischen Einsatzstelle und Freiwilligen.
Ronja war nicht nur an ihrer Arbeitsstelle, sondern auch in dem Land, das sie kennenlernte, von ihren Erlebnissen überwältigt.
Als ich gelandet bin am Flughafen, da war es fast Abend, also so 18 Uhr, da ist die Sonne gerade untergegangen. Und es war dann gar nicht mehr so heiß, aber als ich dann rausgekommen bin aus dem Flughafen, war es echt ziemlich heiß noch. Und dann bin ich ins Auto von unserem Betreuer eingestiegen. Und dann kam ich halt direkt in den Stadtverkehr rein. Und da hatte ich echt so ein bisschen Kulturschock, weil da plötzlich wirklich, wie gesagt, der Verkehr einfach total durcheinander war und alle sind kreuz und quer gefahren. Und dann kamen ganz viele Leute an unser Auto und haben uns Produkte angeboten, die wir dann kaufen sollten. Das war total die schöne Erfahrung, weil ich das auch total gerne dann mit den Leuten ins Gespräch gekommen bin, auch obwohl ich noch nicht so gut Französisch gesprochen habe.
Als Erik Anfang 2020 in Deutschland ankommt, erlebt er das Gegenteil dessen, was Ronja erlebt hatte und was er selber aus seiner Heimat kennt.
Als ich hier gelandet bin, es war richtig kalt. Ja, die Straßen, alles war sehr sauber. Und ich hatte nur A1 Deutsch gelernt. Dann habe ich jemanden gefragt, ob sie Englisch sprechen können. Und dann, der sagt, nein, ich kann kein Englisch. Ja, ich hatte versucht, mit meinem Deutsch, mit dieser Mann zu reden, wo ich meinen Koffer finden kann. Und das war sehr schwierig, weil ja, ich musste die Sprache lernen, wenn ich mit den Leuten hier in Deutschland kommunizieren möchte. Und ja, das habe ich gedacht am Anfang.
Für Ronja hat sich nach ihrem FSJ in Togo nicht nur der Blick auf Afrika geändert. Sie hat auch Zeit zum Nachdenken darüber gehabt, was sie machen will, wenn sie wieder zurück in Deutschland ist, und studiert unterdessen Physik.
Ich habe zum einen total viel über mich selbst gelernt, weil ich in verschiedenen Situationen war, die ich einfach nicht in Deutschland erlebt hätte. Ich habe sehr lange immer viel über das, was ich erlebt habe, nachgedacht und habe dann auch mit meinen anderen Mitfreiwilligen darüber geredet. Und das war schon immer sehr inspirierend, wie die Erfahrungen wir gemacht haben. Und das erste Mal ist mir aufgefallen, dass es wirklich so dieses Schwarz-Weiß-Gefälle gibt. Und dass wir auch in Togo einfach so krass privilegierter sind, weil wir Weiße sind. Ja, einfach die negativen Seiten an dem Rassismus, der halt auch in Togo besteht, dass die Togolesen in der Schule lernen, die Kinder, dass der deutsche Kolonialismus teilweise nicht so böse war. Also das wird ein bisschen verherrlicht sogar in der Schule. Muss man vielleicht in beide Richtungen nochmal aufarbeiten.
Was wichtig ist, ja, ich habe viele neue Fähigkeiten gelernt. Und auch was besonders für mich ist, dass ich diese Erfahrung mit behinderten Leuten gehabt habe. Ich könnte auch in dieses Jahr überlegen, was ich weiter in meinem Leben machen möchte. Als Beruf, für Familie und was ich auch in Uganda machen möchte. Zum Beispiel anderen Leuten zu helfen und auch junge Leute zu ermutigen, ein Jahr wie ein FSJ-Jahr zu machen, weil in dieses Jahr kannst du so viel überlegen, kannst du viele Entscheidungen treffen und auch viel Spaß.
Zwei junge Erwachsene, die gute Erfahrungen in ihrem freiwilligen sozialen Jahr gemacht haben. Angelika Schmidt-Bisalski hat die beiden getroffen. Die kommunistische Regierung Chinas steht der Religion skeptisch gegenüber. Inzwischen dürfen die Chinesen ihren Glauben zwar wieder praktizieren, aber eigentlich nur, wenn sie Mitglied in einer vom Staat anerkannten und kontrollierten religiösen Organisation sind. Das gilt auch für die Christen in China. In die Glaubensinhalte mischt sich der Staat zwar nicht ein, aber alle anderen Bereiche stehen unter staatlicher Kontrolle. So ernennt die kommunistische Regierung zum Beispiel auch die Bischöfe. Seit 2 Jahren gibt es nun ein Abkommen mit dem Vatikan, das dem Papst für die katholischen Bischöfe ein Vetorecht einräumt. Und dieses Abkommen wollen der Vatikan und die chinesische Regierung jetzt verlängern. Kritik kommt von den papsttreuen katholischen Untergrundkirchen in China. Die stehen nicht unter staatlicher Kontrolle und haben deshalb immer wieder Probleme. Sie drängen auf ein Ende der Zusammenarbeit zwischen Papst und chinesischer Regierung. Johannes Reichert fasst den Konflikt zusammen.
Der Streit um das Abkommen eskaliert auf offener Bühne, aber nicht zwischen den direkt Beteiligten, also China und dem Vatikan, sondern innerhalb der katholischen Kirche. Denn die Lage ist komplex. In China existiert eine staatstreue Kirche, die sogenannte Patriotische Vereinigung, die stärker auf das Regime in Peking hört als auf den Vatikan, und es gibt die Untergrundkirche, die vom Vatikan anerkannt ist. Vertreter der Untergrundkirche beklagen zunehmende Repressalien durch das kommunistische Regime. Ihre Bischöfe werden ausgetauscht ausgetauscht durch regierungshörige Bischöfe, Kruzifixe in Kirchen werden von Behörden abgehängt, katholische Eltern angewiesen, ihre Kinder von der Kirche fernzuhalten. Und zwar trotz des Abkommens, beklagt der emeritierte Bischof von Hongkong, Kardinal Zen, jüngst in einem Interview.
We are facing madness.
Es ist völlig verrückt, was passiert. Wir erleben eine neue kulturelle Revolution. Ich habe den Eindruck, der Vatikan verfolgt die Politik einer Unterwerfung gegenüber der chinesischen Regierung. Auch in Hongkong, das bisher für Christen ein sicheres Pflaster war, sieht der Kardinal durch das neue Sicherheitsgesetz die Religionsfreiheit in Gefahr. Die Vorwürfe Zens decken sich mit vielen Aussagen von Gläubigen aus China, erzählt Jonathan Law, Katholik und Sozialarbeiter in Hongkong am Telefon. Aus mehreren Quellen wissen wir, dass die das Aufstellen von Kruzifixen verboten haben. In der Kirche sieht man stattdessen Bilder des chinesischen Präsidenten. Und sie haben den Kindern verboten, in die Kirche zu gehen und dort eine religiöse Erziehung zu erfahren. Kritik am Abkommen kommt auch von politischer Seite. Bei seinem Besuch in Rom machte US-Außenminister Mike Pompeo wiederholt Stimmung gegen die Annäherung zwischen China und dem Vatikan. Wie bei allen kommunistischen Regimen hält sich die Partei in China für die höchste moralische Instanz. Die Unterdrückung macht auch vor den Katholiken nicht Halt. Kirchen werden entweiht und zerstört, Bischöfe ins Gefängnis geworfen und katholische Verfechter der Menschenrechte wurden zuletzt in Hongkong festgenommen.
Catholic lay leaders in the human rights movement, not least in Hong Kong, have been arrested.
Für den Vatikan ist es ein Drahtseilakt. Zum einen will man mit China eine Arbeitsebene aufbauen, ähnlich wie mit Vietnam. Zum anderen geht es um die Mitsprache des Vatikans bei der Ernennung von Bischöfen. Was genau in dem Abkommen mit China steht, das ist geheim. Klar ist jedoch, Bischofsernennungen sind wichtige Weichenstellungen, die der Vatikan nicht den chinesischen Machthabern alleine überlassen will, erklärt der Steyler Missionar Martin Welling, Leiter des China-Zentrums in St. Augustin. Derzeit wartet mehr als 40 chinesische Diözesen auf einen Bischof.
Dann hat China immer wieder schon vorher auch gedroht, wenn ihr da nicht irgendwie mit uns kooperiert, dann besetzen wir diese 40 und alle Bischöfe werden ausschließlich mit unserer Zustimmung geweiht und nicht mit der Zustimmung vom Vatikan. Das wäre natürlich kirchlich extrem schwer zu verdauen.
Die Angst ist groß in Rom, dass durch weitere Bischofsweihen, die nicht vom Vatikan legitimiert sind, der Keil zwischen der offiziell anerkannten und der Untergrundkirche noch tiefer getrieben wird. Vatikan-Staatssekretär und Kardinal Pietro Parolin, der höchste Diplomat der Kirche, räumte vor wenigen Wochen ein, weil der Dialog noch mehr Früchte tragen kann, besteht der Wunsch seitens des Heiligen Stuhls, die vorläufige Vereinbarung zu verlängern. Schließlich gibt es auch ein weiteres Ziel, das wir mit der Unterzeichnung verfolgen, die Konsolidierung eines internationalen Friedenshorizonts. Frieden durch Annäherung, die Vertreter der Untergrundkirche sind davon nicht überzeugt und haben das Vertrauen in Kardinal Parolin als Verhandlungschef des Vatikans verloren. Auch Katholik Jonathan Law aus Hongkong hofft, dass sich Papst Franziskus nicht auf einen faulen Deal mit dem chinesischen Regime einlassen wird.
Ein Beitrag von Johannes Reichert. Täufer werden gerne als der linke Flügel der Reformation bezeichnet. Als sie im 16. Jahrhundert entstanden, kämpften sie für die Kirche als Bruderschaft, für Gewaltlosigkeit, Glaubensfreiheit und für soziale Reformen. Das ging der Obrigkeit zu weit und so wurden die Täufer lange Zeit gnadenlos verfolgt. Doch bis heute gibt es sie und in 5 Jahren feiern sie ihr 500-jähriges Jubiläum. 1525 fand in Zürich die erste Erwachsenentaufe statt. Sie gilt als Gründerin Gründungsakt der Bewegung. Die Täufer lehnen die Kindstaufe nämlich kategorisch ab. Obwohl es bis zum Jubiläum noch Zeit ist, bereiten sich die Anhänger auch in Deutschland schon jetzt darauf vor. Am vergangenen Wochenende haben sie sich in Hamburg getroffen und den Endspurt bis zum Jubiläum eingeläutet. Michael Hollenbach war für uns dabei.
Die Täufer gelten neben den Lutheranern sowie den reformierten Nachfolgern von Zwingli und Calvin als die dritte, allerdings etwas schmalere Säule der Reformation. Ihr theologischer Marker.
Sie fanden in der Bibel keine Hinweise auf eine Kindertaufe. Und deshalb, da sie sich sehr stark am biblischen Zeugnis orientierten, haben sie die Kindertaufe abgelehnt.
Erläutert Andrea Strübind, baptistische Theologin und Professorin für Kirchengeschichte an der Universität Oldenburg. Zu den weiteren Merkmalen der Täuferbewegung zählen
eine Kirchenstruktur, die eine Kirche von unten ist. Das bedeutet, dass Kirche besonders geprägt wird durch die Gläubigen und durch das Engagement, die Entscheidungen der Gläubigen und nicht so sehr durch ein strukturiertes Amt.
Die Täuferbewegung kennt kein Bischofsamt, es gilt das Priestertum aller Gläubigen. Die Mitglieder der meisten Täufergruppen lehnten und lehnen den Militärdienst ab. Sie sind pazifistisch orientiert. Und doch gab es Gewaltexzesse in der Geschichte. Im Täuferreich zu Münster versuchten die Täufer Mitte des 16. Jahrhunderts, ihre apokalyptische Herrschaft gewaltsam gegen katholische und evangelische Truppen zu verteidigen. Allerdings war dieser Gewaltakt eine Ausnahme. In der Täuferbewegung gehalten hat sich bis heute die Verweigerung des Eides auf die Obrigkeit.
Die ist auch seit Jahrhunderten festgeschrieben als eins unserer Privilegien,
sagt Jan Lükenschmid, mennonitischer Pfarrer in Emden.
Niemand, der mennonitisch ist, muss vor Gericht einen Eid leisten, kann mit einem Versprechen belassen. Das gilt auch, wenn man für den Staatsdienst vereidigt werden muss, also Lehrer, Beamte, dann geht es mit Handschlag und ich verspreche.
Kirchenhistoriker haben die Täuferbewegung rückblickend als den linken Flügel der Reformation bezeichnet.
Es sind schon die Nonkonformisten, diejenigen, die durch ihr alternatives Leben die Gesellschaft herausgefordert haben.
Doch als Nonkonformisten waren sie sowohl der Obrigkeit als auch der katholischen, der lutherischen und der reformierten Kirche ein Dorn im Auge, erläutert die Oldenburgerin Andrea Strübind.
Also man hat ihnen immer unterstellt, und das ist das häufigste Argument auch für die Todesstrafe, dass sie letztendlich die Obrigkeit ablehnen und gegen die gesellschaftliche Ordnung opponieren.
Zigtausende Täuferinnen und Täufer wurden Mitte des 16. Jahrhunderts verfolgt, gefoltert und getötet. Mit theologischer Rückendeckung der katholischen, aber auch der evangelischen und reformierten Kirchen. Viele Täufer wanderten aus, andere wurden nur geduldet, wie die Mennoniten in Emden. Pfarrer Jan Lükenschmid.
Die Mennoniten haben sehr viel hinter der eigenen Kirchentür gelebt, weil sie ganz am Anfang nach der Reformation ja nicht so öffentlich leben durften. Sie durften als Gemeinde leben, aber man durfte sie nicht sehen und nicht hören. Also darum sieht unsere Kirche aus wie ein Bürgerhaus und man findet sie eigentlich gar nicht. Und darum hat sie auch keine Glocke. Man durfte sie auch nicht hören.
Nun im Vorfeld des 500. Jahrestages der ersten Erwachsenentaufe will die Täuferbewegung sich in der Öffentlichkeit hörbar und sichtbar machen. Und sie haben eigentlich eine ganz moderne Botschaft, meint der Göttinger Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann. Mündigkeit, Freiwilligkeit und der individuelle Glaube standen bei den Täufern schon immer im Fokus.
Insofern hat die täuferische Vergemeinschaftung aufgrund von persönlichen Überzeugungen natürlich für Menschen unserer Zeit eine höhere Plausibilität. Ich glaube, wir brauchen auch viel stärkere Freiwilligkeitsmomente in den etablierten Großkirchen.
Im Vergleich zu den Lutheranern und den Reformierten sind die Nachfolger der Täufer heute in Mitteleuropa eine relativ kleine Religionsgemeinschaft. Allerdings.
Na, ich will nicht sagen, wir sind ein bisschen was Besonderes, aber wir sind ein wenig anders. Das Bewusstsein ist schon auch da, ja.
Und diese etwas andere religiöse Bewegung der Täufer feiert in 5 Jahren ihr 500-jähriges Jubiläum. Michael Hollenbach war für uns bei einem Treffen in Hamburg dabei. Das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich bin Susanne Fritz und bedanke mich fürs Zuhören.